NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Juli 1191. Kreuzfahrer erobern die Festung Akko.
Saladin hört den Ruf des Muezzins. Vom Minarett der Al-Aqsa-Moschee hallen die Worte weit über die Kuppeln und Dächer der heiligen Stadt. Dem Sultan läuft ein Schauer über den Rücken. Endlich, nach 88 Jahren christlicher Herrschaft, können Muslime wieder in Jerusalem beten. Saladin hat sie geeint, von Ägypten bis Syrien, vom Nil bis an den Tigris, und die Stadt von den Ungläubigen befreit. Am 2. Oktober 1187. Seine Pioniere hatten das Säulentor an der Nordostseite der Stadtmauer unterminiert. Darauf der Sturmangriff, den die Christen mit letzter Kraft zurückschlagen konnten. Dann zeigte der Sultan sein großzügiges Gesicht. Jedem Feind bot er freies Geleit und untersagte auch nur einen Christen zu töten. So zogen die Muslime ohne Blutvergießen ein in die heilige Stadt.
Richard Löwenherz steht am Bug seines Flaggschiffs. In seinem Rücken segelt eine gewaltige Streitmacht über das Mittelmeer. Vor dem 34-Jährigen liegt im Dunst die Hafenstadt Akko. In seinem christlichen Herzen brennen zwei Wunden. Die Nachricht vom Fall Jerusalems und der Verlust des wahren Kreuzes, an dem Jesus gestorben sein soll. Keine Schlacht hatten die Kreuzritter ohne diese Reliquie geschlagen, bis Saladin sie in eine Falle gelockt hatte. Nun aber weht Jubel mit dem Wind vom Ufer herüber. Dort wird der König von England schon sehnlichst erwartet, von den gebeutelten christlichen Belagerern.
Schlechte Nachrichten, mein Gebieter.
Saladin schreckt aus dem Gebet hoch. Im Eingang zu seiner Kammer steht sein Vertrauter, der Chronist Bahr al-Din, Schweißperlen auf der Stirn.
Der englische König ist mit 25 Galeeren gelandet. Er ist gekommen, um die Stadt mit frischen Kräften einzuschließen, und er ist ein Mann von Urteil und Erfahrung, von Kühnheit und Tatkraft.
Der Sultan blickt in den Schein der Öllampe. Seine Augen funkeln. Herrscht nicht auch Krankheit und Streit unter den Kreuzfahrern?
Richard schreckt vom Lager hoch. Schweißperlen stehen auch auf seiner Stirn. Seit Tagen kämpft er mit einem Fieber, das bereits den französischen König Philipp II. Niedergestreckt hatte. Überhaupt scheinen Seuchen und Unheil diese Belagerung zu überschatten. Der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa war auf dem Landweg in einen Fluss gestürzt und an einem Herzanfall gestorben.
Ein Geschenk von Sultan Saladin.
Träumt der König? Oder steht dort ein Bote im Zelteingang? Mit fremdartigen Früchten und Gefrorenem?
Auf das ihr gesundet und mit ihm kämpfen könnt.
Welch ritterliche Geste! Kaum ist der englische König wieder bei Kräften, wirft er sich in die Schlacht um Akko. Schließlich strecken die Moslems die Waffen. Die Hafenstadt fällt. Ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg nach Jerusalem. Zur Rückkehr in die heilige Stadt.
Saladin starrt in die schwächelnde Flamme der Öllampe. Sie lebt vom letzten Rest Flüssigkeit. Bald wird ihr der Nachschub ausgehen.
Die Hafenstadt ist in der Gewalt der Ungläubigen und 2700 unserer muslimischen Brüder. Der englische König droht, sie alle hinzurichten.
Ritterlich wäre, Lösegeld zu fordern oder wenigstens einen Austausch anzubieten.
Richard fordert 200.000 Dinar und die Herausgabe des wahren Kreuzes.
Das wird er nicht bekommen. Vernichtet es und zerstört doch die Städte entlang der südlichen Küste, damit sie nicht an den Feind fallen.
Dann werden unsere gefangenen Brüder sterben.
Dann werden wir sie rächen.
In Ketten lässt Richard die Gefangenen vor die Mauern von Akko treiben und befiehlt ihre massenhafte öffentliche Hinrichtung. Schwerter kreisen, Menschen sterben.
Am Abend ist das Feld mit Leichen übersät.
Grausam, Gewiss. Aber hätte Richard tausende Gefangene zurücklassen sollen? Mit unzähligen Wachen? Nein. Er muss seine Kräfte zusammenhalten und beweglich bleiben. Die Hinrichtung ist eine klare Botschaft an Saladin. Unterschätze mich nicht. Und halte mich nicht hin. Ich bin ein Mann der Tat und des Krieges.
Am Morgen des 7. September 1191 bricht Saladins Angriff mit ohrenbetäubendem Lärm los. 30.000 Mann sind auf der Ebene von Arsuf aufmarschiert. Erst attackieren Wellen leicht bewaffneter Fußtruppen die Christen, dann stürmt die Kavallerie heran und fällt nadelstichartig über die Kreuzritter her. Saladin will die Christen zu unbedachten Reaktionen herausfordern und dann im Einzelkampf aufreiben. Damit hat er Erfahrung.
Für Richard ist eine offene Feldschlacht im Orient neu. Er kennt die Erfolge seines Gegners in ähnlichen Situationen. 4 Jahre zuvor hatte Saladin eine der gewaltigsten Feldschlachten des Hochmittelalters geführt. Die Schlacht von Hattin.
In triumphaler Manier hatte Saladin auf der Hochebene gesiegt und dem ersten Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem den Todesstoß versetzt. Dieses Schicksal wird sich nun wiederholen.
Nicht mit Disziplin. Nicht, wenn die Kreuzritter auf den richtigen Augenblick warten. Mehr als einmal steht der Großmeister des Ritterordens der Johanniter vor Richard. Seine Männer fallen bereits in Scharen unter den Angriffen der Feinde. Doch immer wieder weist ihn Richard ab. Zu früh. Noch nicht. Geduld. Dann sieht der Feldherr, wie 2 Ritter die Nerven verlieren und mit ihren Männern auf eigene Faust vorpreschen. Der König erkennt, dass die Schlacht auf Messers Schneide steht und gibt das ersehnte Zeichen. Wenige Augenblicke später donnern die christlichen Panzerreiter mit angelegten Lanzen über die Ebene von Arsuf.
Saladin zieht an seiner Wasserpfeife. Die süßlichen Wolken mildern den bitteren Nachgeschmack seiner Niederlage nur leicht.
Sie haben einfach ihre Lanzen ergriffen und einen Schrei ausgestoßen wie ein Mann.
Im Dunstkreis sitzt auch sein Vertrauter, der Chronist Baha al-Din. Die Eindrücke der Schlacht stehen ihm noch ins Gesicht geschrieben.
Eine Gruppe attackierte unseren rechten Flügel, eine andere unseren linken und die dritte unser Zentrum. Das Zentrum, in dem auch ich mich befand, hat komplett die Flucht ergriffen. Es war furchtbar.
Saladin atmet aus und seufzt. Der Nebel der Wasserpfeife weht über eine Landkarte. Inzwischen ist nicht nur die Hafenstadt Akko in feindlichen Händen, sondern auch Jaffa weiter südlich. Für die Christen ein idealer Brückenkopf am Meer, um Verwundete zu pflegen und sich auf den entscheidenden Angriff auf die heilige Stadt im Landesinneren vorzubereiten. Immerhin gibt es Streit im Lager. Und der französische König ist mit seinen Truppen abgereist. So kann man Feinde auch loswerden.
Ein Brief, mein Gebieter?
Sein Chronist schiebt das blutrote Siegel des Königs von England ins Licht. Saladin bricht es.
Muslime und Kreuzfahrer sterben massenweise. Beide Seiten haben viele Opfer. Nun gilt es, das unbedingt zu beenden.
Ist das ein Friedensangebot?
Jerusalem ist für uns Christen so heilig, dass wir es unbedingt zurückhaben müssen.
Der Sultan stößt eine große Wolke aus. Warum kommt dieser Richard dann nicht und holt sich einfach, was er möchte? Vielleicht fehlen dem Guten tatsächlich Soldaten, um Jerusalem zu erobern und dauerhaft zu verteidigen. Jetzt macht sich ein Lächeln im Gesicht des Sultans breit. Er weiß, welche Antwort er dem Christen senden wird.
An Richards Tafel erscheint ein Mann, der aussieht wie Saladin aus dem bärtigen Gesicht geschnitten.
Salam alaikum.
Es ist sein Bruder, Al-Adil.
Glaubt nicht, dass wir auf Jerusalem verzichten können.
Die Sätze, die er spricht, sind scharf. Doch sein Lächeln verwandelt die Worte in freundliche Töne. Überhaupt ist die Atmosphäre gastfreundlich. Richard lässt den Feind ritterlich bewirten.
Zwar lehnt Al-Adil Wein und Schweinefleisch ab.
Aber schnell sind andere Gemeinsamkeiten gefunden. Beide sind doch Freunde der Falkenjagd.
Und der Musik.
Richard besucht ein muslimisches Konzert.
Die Männer tauschen Komplimente und Geschenke.
Und plötzlich sind die beiden so vertraut, dass der englische König den Sohn Adils zum Ritter schlägt und dann einen märchenhaften Plan ersinnt. Wenn seine Schwester Johanna den Bruder Saladins heiraten würde, könnten sie zusammen über Jerusalem herrschen.
Der ehrgeizige Al-Adil ist sofort Feuer und Flamme. Zu lange steht er schon im Schatten seines Bruders. So könnte er König über Jerusalem werden, ganz ohne Soldaten und Schlacht.
Doch leider haben die Männer ihre Rechnung ohne Richards Schwester gemacht. Sie weigert sich, einen Moslem zu heiraten. Und Al-Adil?
Weigert sich, Christ zu werden.
Der Friedensplan ist gescheitert. Nun drängen die Kreuzritter auf eine militärische Entscheidung. Marschieren wir endlich nach Jerusalem. Erobern wir die Stadt im Sturm.
Saladin ist am Boden. Tränen laufen durch seinen ergrauten Bart auf den Gebetsteppich der Al-Aqsa-Moschee. Es ist der 3. Juli 1191. Und unmittelbar vor dem Freitagsgebet auf dem Tempelberg hat er gehört, dass die Christen seine riesige Karawane mit dem Nachschub aus Ägypten überfallen und aufgerieben haben. Zweimal schon waren die Kreuzritter bis auf 20 Kilometer an Jerusalem herangerückt. Einmal hatte Allah Regen geschickt und den Vormarsch gestoppt. Dann hatten Kundschafter berichtet, dass Richard selbst in den Bergen Judäas gesichtet worden sei. Er habe aber nicht über sein Schild geblickt und angeblich gesagt:
Ich möchte nicht sehen, was ich nicht erobern kann.
Saladins Gegner ist Realist. Offenbar erkennt der englische König, dass die Einnahme der Stadt nur die eine Seite der Medaille wäre. Sie zu halten, würde seine Kräfte übersteigen. Außerdem hat Allah offenbar Zweifel im Lager der Gegner gesät. Die Nachrichten jedenfalls trocknen Saladins Tränen.
Die Gegner zerstreuen sich. Richard ist auf dem Heimweg nach Akko.
Gibt sein Gegner auf? Der Sultan schöpft wieder Hoffnung. Es ist Zeit für einen Gegenangriff auf die Hafenstadt Jaffa, den Brückenkopf der Christen.
Nur halb gerüstet springt Richard in das hüfthohe Wasser und wartet an Land. Der König hat im letzten Augenblick Wind vom Angriff Saladins bekommen, seine Reisepläne geändert und seine Flotte nach Jaffa gesteuert. Nun stürmt der unerschrockene Anführer mit seinen Männern ins Herz der Stadt. Die eingekesselten christlichen Soldaten fassen neuen Mut und gemeinsam schlagen sie die Offensive zurück. Richard Löwenherz ist wieder Herr der Stadt. Die nächste Attacke wehrt er mitten im Schlaf ab. Als die Truppen Saladins nachts ein englisches Zeltlager angreifen, organisiert Richard die Abwehrreihe im Dunkeln. Dann habe niemand den rasenden Löwen stoppen können, schreiben Mitstreiter später. Niemals habe ein Mann an einem Tag so hart und lang gekämpft.
Niemals mussten wir die Feindschaft eines listigeren und kühneren Mannes ertragen. Gott allein konnte die Muslime vor seiner Bösartigkeit bewahren.
Saladin und Richard. Die beiden großen Heerführer haben im Gegenüber einen ebenbürtigen Gegner gefunden.
Kriegsmüde einigen sie sich schließlich auf Unentschieden.
Über ihre Abgesandten handeln sie im September 1192 einen Waffenstillstand aus.
Damit endet der dritte Kreuzzug.
Liegt es am Geschick des englischen Königs?
Oder an der Großzügigkeit des Sultans?
Am Ende dürfen Christen wieder zu den heiligen Städten pilgern.
Unter den Augen der Moslems und dem Schutz Saladins.
Die beiden großen Heerführer gehen in die Geschichte ein
mit einem historischen Duell auf Augenhöhe.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an die Eroberung der Festung Akko heute vor 825 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.